Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Und zu sagen, ich glaube nicht an Gott, das war viele Jahre nicht möglich, akustisch auszusprechen. Und dann alleine im Auto Nine Inch Nails zu hören, der einfach diesen Song rausschreit. Und dann habe ich irgendwann angefangen, wenn niemand da war, und habe das mitgeschrien, ne? Und kam nicht der Blitz und hat mich erschlagen.
Ja.
Sondern ist ja nicht nur, dass er sagt, es gibt keinen Gott. Er sagt, God is dead, no one cares. Ja. Also es treibt es ja nochmal weiter. Und dann sagt er, if there is a hell, I see you there.
Ja.
Und das mit der Emotion und dem, was eben die Musik von denen an Aggressionspotenzial und Düsternis da drunter legt, das war wirklich, ich habe das geschrien, danach war ich heiser.
Ja.
Und das war wie ein Exorzismus auf jeden Fall.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Christian Alward. Der wird 1974 in Seeheim-Jugenheim bei Darmstadt in den Schoß einer streng religiösen Familie geboren. Seine Kindheit ist von andauernden Umzügen geprägt und von der Scheidung seiner Eltern. Mal lebt er beim Vater, mal bei der Mutter und mal bei der Tante. Religiös sind sie alle und alles, was mit Film, Fernsehen oder weltlicher Musik zu tun hat, ist verpönt. Trotz aller Widrigkeiten entwickelt sich Alward zum Filmnerd, liest sich sein Wissen erst an, um bald hemmungslos alles aufzusaugen, was ihm zuvor verwehrt blieb. Nach dem Zivildienst, da zieht er nach Berlin und dann nach einem längeren Aufenthalt in Los Angeles wird die Stadt für seit 20 Jahren zu seiner Wahlheimat. 1999, da debütiert er mit dem Horror-Krimi Curiosity and the Cat. Und der Durchbruch, der kommt 6 Jahre später mit dem Psychokrimi Antikörper. Seitdem hat sich Alward nicht nur als Spezialist für sogenanntes Genre-Kino zwischen Horror, Mystery, Thriller und Science-Fiction etabliert. Alward hat auch den Tatort ins Kino gebracht und sich mit Dogs of Berlin und Slöborn als Lieferant spannender, aufwendig inszenierter Serien etabliert. Und jetzt hat Alward die Mystery-Krimi-Serie Oderbruch fertiggestellt. Die namensgebende, dünn besiedelte Region an der Grenze zu Polen wird dort Schauplatz eines Serienmordfalls von nie dagewesenem Ausmaß. Die 8 blutig düsteren Episoden gibt es seit dem 19. Januar in der ARD-Mediathek. Und jetzt freue ich mich, Christian Alward hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Christian, schön, dass du dir die Zeit nimmst hier in deinem Büro. Oder ist das dein Büro oder ist das der Meetingraum deines Büros?
Also erstmal hallo, ich freue mich auch. Und das ist tatsächlich der Meetingraum. Das war mal mein Büro, aber ich habe tatsächlich, meine Firma ist jetzt dann doch so gewachsen in den vielen Jahren, dass für mich kein Platz mehr ist. Ich habe kein eigenes Büro in meiner eigenen Firma.
Ja, wobei du ja wahrscheinlich derjenige bist in deiner eigenen Firma, der am häufigsten ausrücken muss und dann irgendwo arbeiten zu müssen.
Also ich habe das total eingesehen, dass es viel wichtiger ist, dass wir einen Konferenzraum haben, als dass ich hier das größte Zimmer habe.
Bevor wir in die 70er reisen und dann so dein musikalisches Leben von Anfang an aufrollen, lass uns gerne eben dort ansetzen, wo meine Einleitung aufgehört hat, nämlich bei Oderbruch. Wie jede gute Serie und jeder guter Film braucht es ja die passende, stimmige Musik. Und mit dem Komponistenduo Christoph Schauer und Marc Vilges hast du schon für Abgeschnitten zum Beispiel gearbeitet, auch für Slöborn, sagt man, ne?
Ja, Max Vilges heißt der Kollege.
Achso, was habe ich gesagt?
Marc. Aber ich möchte nur, dass er, wenn er das hört, getroffen ist.
Entschuldigung, da habe ich mich versprochen. Ich habe hier auch den Max Vilges notiert. Die beiden jedenfalls, die treffen bei Oderbruch auf die Komponisten Roman Fleischer und Tim Schwerter. Mhm. Wie kommt es, dass sich diese zwei Duos erstmalig zusammengeschlossen und dann teilweise auch gemeinsam komponiert haben? Also dachtest du, da müssen einfach mehr Leute ran?
Das ist tatsächlich gar nicht konzeptionell entstanden, sondern über die Aufteilung Entwicklung dieser Regiearbeit. Ich habe das ja mit dem Kollegen Adolfo Kolmerer zusammen inszeniert, die Serie, mit der er auch schon bei der ersten Staffel von Slyborn geholfen hat.
Ja.
Und der macht ja auch eigene Projekte, zum Beispiel Liebe Rame, war so eine Flüchtlingsserie, Drama, mehrfach ausgezeichnet. Und er hat in der Vergangenheit halt mit diesen beiden Kollegen seine Musik gemacht und ich mit Schauer und Filges.
Ja.
Und statt uns zu debattieren, welches von beiden Duos jetzt die Musik macht, haben wir gesagt, Mensch, lass uns die doch mal sich gegeneinander vorstellen und kennenlernen.
Ja.
Serie ist eh immer extremer Zeitdruck, extrem viel in kurzer Zeit kreieren, und die vier haben sich kennengelernt und wirklich wahnsinnig gut verstanden. Die haben sofort eine gemeinsame Sprache gesprochen. Ich war dann auch einmal bei einem dieser Treffen dabei, weil ich wissen wollte, ist da irgendwie eine Baustelle, gehen da irgendwelche Egos, clashen da oder so.
Ja.
Nee, aber die haben das ganz hervorragend gemacht, und ich arbeite tatsächlich mit meinen Komponisten als auch jetzt mit den beiden vom Kollegen Kolmerer so, dass wir die Musik gerne schon vorher machen, nicht erst, wenn sie fertig ist.
Ja.
Sodass man schon sich annähert und eine musikalische Sprache und Themenvielfalt entwickelt, bevor überhaupt irgendwas gedreht ist, die dann auch schon den Cuttern gibt, was den Vorteil hat, dass sie nicht ständig mit Hans Zimmer und Konsorten schneiden,
also,
weil das extrem, man schaut extrem oft als Regisseur und man führt auch extrem oft vor, und manche Szenen funktionieren nur, weil dann Hans Zimmer Musik drunter liegt.
Ja.
Also man täuscht sich dann auch oft damit, weil die natürlich auch die Produktion Weltklasse ist von diesen bereits veröffentlichten Soundtracks.
Ja.
Arbeite ich jetzt lieber mit Musik von unseren Komponisten, soweit es geht. Manchmal gibt es da eine Szene, wo man doch zu irgendwas greift, sodass man nicht plötzlich dem Komponisten die erniedrigende Aufgabe stellt, eine eigene Version von was anderem zu machen, was man, finde ich, oft hört. Also man hört oft in Filmen, da haben sie Interstellar angelegt oder da hatten sie das, also wo sich einfach alle verliebt haben in den Song, den man eben nicht hat.
Ja.
Und das haben die Kollegen genauso gemacht.
Ja.
Das heißt, wir hatten einen riesigen Pool von Musik, von vorproduzierter Musik, aufgrund der Bücher, aufgrund des Inhalts, mit dem die Editoren gearbeitet haben. Und das ist auch wild gemischt worden dann. Also ist jetzt nicht so, dass ich nur bei meinen Folgen mit meinen Komponisten gearbeitet hatte, sondern wir hatten diesen gemeinsamen Pool. Also es war wirklich traumhafte Zusammenarbeit.
Aber du hast ja quasi vorab schon die Bilder des Projekts im Kopf. Bist du dann auch so ein bisschen als Barometer mal mit dabei, um zu sagen, so, der Sound, der trifft noch nicht so richtig die Bilder, die ich im Kopf habe. Das muss noch düsterer, das muss noch unheimlicher klingen oder so, dass du den nochmal.
Also was du beschreibst, das ist in der Vergangenheit sehr oft so gewesen, dass ich ganz, ganz intensiv an der Musik gearbeitet habe. Das geht so weit zurück, dass mit meinem ersten Komponisten, mit dem ich die ersten Filme gemacht habe, jeden Tag mit im Studio war und wirklich ganz, ganz intensiv mit eingegriffen habe. Das ist viel weniger geworden, weil mein Cutter, mein Lieblingseditor, mit dem ich seit Jahren arbeite, auch ein ganz, ganz tolles Gefühl für Musik hat, ganz präzise Notes geben kann und sich jetzt aus diesem Pool bedient. Das heißt, etwas, was vielleicht nicht ganz so passt wie was anderes, bleibt einfach dann liegen, ungenutzt. Und das, was passt, bleibt da. Und wenn man nichts Passendes hat, was selten genug ist, dann äußert man sich. Aber ich bin tatsächlich sehr viel weiter weg inzwischen von der Entstehung der Musik, als ich das in den ersten 15 Jahren meiner Karriere war.
Ich hab das
letzte Mal ganz präzise wirklich versucht. Man sagt ja immer so schön, reden über Musik ist wie tanzen über Architektur.
Ja.
Ich habe wirklich einen ganz spezifischen Sound im Ohr gehabt für Freies Land. Das ist ein Kinofilm von vor 4 Jahren, wo ich wirklich versucht habe, mit zu sagen, ich will eigentlich Industrial Blues. Und da der Christoph Schauer dann wirklich ganz großartig eingefangen hat, was ich mir da vorgestellt habe, da war wirklich sehr intensiv die verbale Kommunikation schon bevor irgendwas gedreht war. Da war das letzte Mal so, dass ich sehr intensiv dabei war.
Aber Industrial Blues, also da hat man ja dann ja auch direkt Bilder und Töne im Kopf. Das ist ja eigentlich ganz, ganz hilfreich, wenn man so einen Begriff dann in den Raum stellt und sagt, hier, das hätte ich gern. Das hilft ja. Ich habe vorhin schon erklärt, dass das Oderbuch ja relativ nah an der polnischen Grenze ist. Und ich nehme an, dass deshalb auch das der Grund ist, warum ihr einen polnischen Popsong verwendet habt in der Serie. Und zwar, ich hoffe, ich spreche es Ihnen richtig aus. Sascha?
Den Titel könnte, also ich weiß, dass die Künstlerin Brodka heißt.
Ja, genau.
Und das ist tatsächlich, ich drehe ja jetzt seit einigen Jahren immer wieder in Polen, schon seit vieren eigentlich, weil Slöborn 1 war das erste Mal. Und mein Team ist auch inzwischen, mein fast stehendes Team besteht 50-50 aus Deutschen und Polen.
Ja.
Und ich habe eine Regieassistentin, die ein riesengroßer Fan dieser Popkünstlerin ist. Und die hat mir auf irgendeinem unser Projekt, ich weiß nicht mehr welchem, diese CD geschenkt, weil ich eine der Sachen, ich bin ja viel im Auto und eine der tollsten Sachen, das weiß man auch, wenn man mit mir Auto fährt, das muss man aushalten, ich höre laut Musik. Und auch 6 Stunden, wenn wir 6 Stunden fahren. Und ich, man wird ja immer älter, aber die Assistentenfunktionen, die bleiben immer gleich alt. Das heißt, ich habe immer wieder junge Leute, denen ich Musik zeige, die mir aber auch Musik zeigen. Und diese polnische Künstlerin, die da ein Superstar ist, also eine Art Taylor Swift von Polen.
Genau. Monika Brodka heißt sie, die macht seit fast 20 Jahren Musik. 2004 kam ihre erste Platte raus. Und Dacia, der Song, den ihr verwendet habt, der ist vom 2022er Mini-Album.
Genau.
Das eben.
Und das hat sie mir gekauft, das auf diesen Reisen zu hören. Und hat mir auch, die hat mir ganz viel polnischen Hip-Hop gezeigt.
Ja.
Sie ist selber großer Haftbefehl-Fan, obwohl die ja kein Deutsch kann. Ne, aber ich halt Haftbefehl gezeigt. Aber so ist so ein richtiger deutsch-polnischer Kulturaustausch. Und da kommt auch diese Musik her.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, weil die so ein großer Star ist in Polen, dass wir uns das nicht leisten können. Und habe dann lange über die Library Music Alternativen gesucht. Das hat aber nicht geklappt. Und parallel haben wir aber verhandelt. Und zur großen Freude hat hier aus der Firma die Melanie Krimpelbein, die Musikclearings für uns macht, hat es tatsächlich geschafft, für einen recht günstigen Obolus, vielleicht weil wir Deutsche sind und keine Polen, diesen Song zu bekommen. Und das finde ich auch toll, dass wenn man eine deutsch-polnische Zusammenarbeit hat und auch inhaltlich eine deutsch-polnische Geschichte erzählt, dass dann auch man nicht einfach seine Klischees durchzieht, sondern dass dann auch von da drüben was rüberkommt und hier vorgestellt wird.
Ja, und vor allem, ich meine, dass in dem Film hast du mit vielen polnischen Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet, die dort vorkommen. Und die, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Zusammenhang gehört wird, aber die müssen natürlich auch was Zeitgemäßes hören. Die können ja jetzt nicht irgendwas herbeifantasiertes hören.
Nee, das, was die hören, das würden die auch in Wirklichkeit hören. Ja. Dafür stand dann die Elvis genannt, Elvira, meine Regieassistentin auf polnischer Seite da. Dafür gerade die auch Kraft ihres Amtes sowieso für die Komparsen zuständig ist. Also ganz viel mit diesen Jugendlichen dort gearbeitet hat. Also das war aus einem Guss, sage ich mal, die Vision. Musik und Spiel.
Hast du denn zuvor je so ganz und gar eigennützig einen bestimmten Song, den du wirklich sehr magst, dann in einem deiner Projekte einsetzen können und extra dich darum bemüht, dass der lizenziert wird?
Immer wieder, und das ging auch gleich los mit meinem allerersten Film, wo ich ja wirklich, das ist ja im Grunde ein Amateurfilm war, Curiosity and the Cat, wo ich als absoluter Vollleihe mit Anfang 20 einen Elvis-Song sozusagen lizenzieren wollte, einen FX-Twin-Song lizenzieren wollte, der auch wahnsinnig wichtig war.
Ja.
Und das war dann noch am schwierigsten, ein russisches Choral. Ne? Also es war alles ganz wahnsinnig komplex. Und wenn man da als Laie einsteigt in diese Welt, was für Rechte man braucht, weil es sind ja mehrere Rechte betroffen. Das war ganz irre, und ich hab dann das Geld, ich musste mich dann entscheiden, weil ich habe an der Tankstelle gearbeitet, um diese Gelder zu verdienen. Ja. Und fand dann FX-Twin am wichtigsten, der ist es auch geworden, der ist in dem Film drin, kommt auch dreimal, das Come to Daddy.
Ja.
Und der russische Choral war auch wahnsinnig wichtig und unersetzbar, und ich ärgere mich bis heute, den Elvis, der hat dann tatsächlich für mich, er hat dann am Ende auf 2000 Mark runter, also wirklich Sport billig, und ich konnte es mir nicht mehr leisten. Und jedes Mal, wenn ich den Film jetzt aus irgendwelchen historischen Gründen gucke, höre ich immer noch Elvis, der da singt, aber es kommt halt kein Elvis, es kommt halt was anderes. Also, aber es geht auch Slöborn, da war Nena, Tanz auf dem Vulkan und Johnny Cash. Also vieles von dem, was du in der Vorbereitung auch gesehen hast an Notizen über was ich so mag, findet natürlich absolut seinen Niederschlag. Bei Halbe Brüder, das war eine Komödie, meine einzige Komödie, die ich hier gedreht habe, da fand ich es zum Beispiel auch witzig, das ist mein ganz besonderer Humor, der nur für mich ist. Niemand anders muss das witzig finden.
Ja.
Aber da wird Sido eingeführt als Figur, der eben kein Hip-Hopper ist in dieser Rolle. Und die Musik, die läuft, ist halt Dr. Alban, No Coke. Und ich finde den Sound von No Coke immer noch mega.
Aha.
von Dr. Alban, aber es ist natürlich jemand, der in der Rap-Szene überhaupt nicht anerkannt ist. Und ja, das ist halt so. Also ich spiele wahnsinnig mit Musik. Ich habe auch meine Freundschaft zu Großstadtgeflüster ist dadurch entstanden, dass ich ein Fan bin, der sehr oft ihre Musik einsetzt. Und irgendwann haben wir uns mal kennengelernt und so kam diese Zusammenarbeit zustande.
Ja, also viele renommierte Filmregisseure, von David Fincher über Paul Thomas Anderson bis Spike Jonze natürlich, die haben ja entweder als Musikvideoregisseure angefangen oder drehen ja derlei dann immer noch ab und zu. Mhm. Und man muss seltsamerweise so ein wenig recherchieren, um herauszufinden, dass du auch eben schon mal ein Musikvideo gedreht hast. Also zumindest für Großstadtgeflüster, ne? Aber also warum bist du für die aktiv geworden und warum, also ich hab versucht, mehr zu finden über dich als Musikvideoregisseur, weil ich dachte, eigentlich müsstest du mit deiner, als Musikfan und als Genre-Regisseur prädestiniert sein, um zwischendurch Musikvideos auch mal zu drehen, so als Fingerübung. Aber da gibt's anscheinend nicht so viel, oder?
Nee, da gibt's kaum was. Ich bin auch in einer Agentur. Mir hat auch der Kollege Dennis Gansel, der macht es ja viel, dass er Werbung und Musikvideos dreht, immer dazu geraten, dass ich das doch machen soll, weil er sagt, auf die Art ist man unabhängiger von seinen Spielfilmen und Seriendrehs, weil man halt auf die Art schnelles Geld verdient, und auf seinen Anraten hin habe ich das probiert und habe aber dann doch für mich feststellen müssen, dass es mich, weil ich alles, was ich mache, versuche mit 100% zu machen, dass es doch immer bedeutet, andere Dinge zu vertagen und zu verschieben. Und wenn es nur ein Monat ist oder 6 Wochen, und wenn man sich ansieht, was ich in den letzten 25 Jahren alles gedreht habe, dann kann man sich vorstellen, weil man dreht ja nicht nur das, gerade wenn man die Sachen selber anstößt und entwickelt und produziert, man dreht ja nicht nur das, was wird, sondern man arbeitet auch an Stoffen, die leider nichts werden. Ja. Das heißt, du kannst es eigentlich nochmal mit 3 multiplizieren, an was sich alles gearbeitet hat für Projekte und Stoffe. Ja. Und mir fällt es dann total schwer, nicht das eigentliche Drehen von Musikvideos, sondern das Anbahnen, das sich vorstellen, das zu Agenturen gehen, das Pitchen, das sich ausdenken, eine Clip-Idee schreiben und so weiter. Deswegen mache ich das eigentlich nur noch, wenn jemand mich ganz konkret bittet und im Grunde sagt, mach, was du denkst. Ja. So, ne? Also dieses so in den Dienststellen bedeutet ja auch, dass man wirklich nochmal fast wie für mich aus meiner Sicht nochmal wie eine zweite Karriere aufbauen muss. Mhm. Und bei Großstadtgeflüster ganz konkret, ich bin ein Riesenfan von der Band, ich finde die klasse, ich mag die auch persönlich, finde es ganz tolle Menschen, und als die mich gefragt haben, habe ich gesagt, ganz klar, super, mache ich sofort. Ich will auch nichts verdienen, ne? Weil die Budgets sind ja auch leider, früher konnte man ja wirklich Geld damit verdienen. Inzwischen sind ja die Budgets so, dass man eigentlich immer drauf zahlt als Regisseur und hofft, dass man irgendwann mal was anderes bekommt. Wir haben dann für deren Verhältnisse damals, inzwischen geht es denen auch besser, weil die immer erfolgreicher werden, aber für deren Verhältnisse damals das größtmögliche Budget, was sie hatten, bekommen für meinen Clip. Und es war immer noch etwas, wo meine Firma hat es produziert, letztlich mit 0 Kostenstand rausgegangen ist. Also es war trotzdem noch letztlich was, was ein Liebesprojekt war.
Ja. So. Welcher Song war es?
Das war Skalitzer Platz.
Ja.
Hat auch Spaß gemacht. Also ich habe es voll gerne gemacht, aber es war ist keine Karriere für mich.
Aber gibt es denn eine Band oder eine Künstlerin oder eine Künstler, für die du richtig gerne mal ein Musikvideo inszenieren würdest? Also gäbe es da so Traumkandidaten?
Es gibt auf jeden Fall einige Traumkandidaten, aber es ist immer so, ist auch bei Filmprojekten und Serien so, wenn man es noch nicht macht und nur träumt, also noch nicht so viel, dann ist nur die Realität des Traums konkret.
Ja.
Aber wenn man, also ich habe jetzt das Vierteljahrhundert voll, ich kriege manchmal Traumangebote, aber ich habe noch mal diese zweite Realität, nämlich, dass man es wirklich auch machen muss.
Ja.
Und zum Machen müssen gehört dann eben nicht nur der Traum, sondern gehört auch die Arbeit, die Überzeugung, die Politik, je nachdem, um was es geht, das Label und so weiter. Also es gibt alle möglichen Realitäten, die da mit eine Rolle spielen. Das heißt, ich bin nicht so blauäugig, dass nur der Künstler stimmen müsste, sondern es müssen auch alle anderen Umstände für mich stimmen. Ne? Ja. Also was erwarten die von mir, wie lange, wie oft, wie viele Versionen. Also da kommt ganz viel zusammen, ob man das dann wirklich macht. Im Fall von Großstadtgeflüster war es wirklich nur ein Vergnügen, auch wenn es harte Arbeit war, aber es war nur ein Vergnügen, weil ich einfach dieses Riesenvertrauen von der Band hatte.
Ja.
Ne? Und ich einfach wusste, okay, ich habe mit dem Label nicht einmal gesprochen.
Ja.
Also die haben das komplett, die sind so autark, die haben das komplett selber gemanagt. Ja. Die haben meinen Pitch, fanden die gut, haben den einfach weitergegeben, haben das Budget dafür geholt. Ich hatte damit gar nichts zu tun. Das heißt, ich konnte mich wirklich auf das Video konzentrieren.
Okay. Lass uns in die 70er abtauchen. Du darfst gerne einen Schluck Kaffee trinken. Du hast schon mehrfach zur Tasse gegriffen.
Ja, ich denke immer, das ist dann das Schlimm.
Meine Frage ist lang, du kannst in Ruhe trinken. Lass uns mal in die 70er abtauchen und uns deiner recht speziellen Kindheit widmen. Mhm. Denn deine Familie, die ist streng religiös. Sie gehören zu den siebenten Tags-Adventisten. Das ist eine protestantische Freikirche, die 1863 in Michigan gegründet wird. Und klassische bzw. weltliche Popkultur und Musik ist in diesen Zirkeln eher verpönt. Mhm. Was wird denn bei euch daheim dann gehört?
Also es gibt natürlich einmal, so wie bei großen Mainstream-Kirchen auch, sehr unterschiedliche Strömungen und auch jeder persönlich hält das anders. Also es gibt ja nicht den Katholizismus, sondern es gibt einen anderen Katholizismus in Polen als in Deutschland, als in Italien. Ja. Und das gilt natürlich auch von Familie zu Familie und auch innerhalb der Familien. Die einen sind strenger oder haben strenge Phasen und so weiter. Das will ich nur vorwegschicken, weil es nicht immer alles gleich bei mir war. Ich bin ja auch, wie du einleitend gesagt hast, viel umgezogen, hatte unterschiedliche Konstellationen der Familie. Das heißt, es war nicht immer alles gleich, sondern es war auch Schwankungen unterworfen. Aber es gab, ich sag mal, in den strengeren Aussichten ist es komplett verpönt und verboten. Also da ist mal ein Beispiel, dass selbst Alf ist ja kein, es gibt keine Außerirdischen, es gibt außerhalb dieser Welt nur die anderen Welten, in denen Engel leben, die uns als Beispiel, für, als einzige Welt mit Sündenfall beobachten.
Ja.
Und die Darstellung von Alf als Außerirdischen ist deswegen weltlich und vielleicht im Zweifelsfall satanisch, um uns auf dumme Ideen zu bringen und so weiter. Ne? Also selbst Alf, eine ganz harmlose Serie, habe ich dann mal in der Predigt, ist mir malig gemacht worden. Und bei Musik ist es besonders, es gibt da so viele urbane Mythen, die dann bei religiösen Menschen sofort auf offene Ohren stoßen. Man kennt ja auch in Amerika die Satanic Panic, die es dann mal in den 80ern gab. Also ein in meiner Kirche total geglaubtes und verbal weitergetragener Vorwurf war ja das Depeche Mode. Die müssen mal in irgendeinem Interview gesagt haben, dass sie so erfolgreich sind, weil sie ihre Seele dem Teufel verkauft haben. So, sowas meint natürlich in der Welt ein Dave Gahan meint es halt ironisch, sarkastisch, whatever. Ein religiöser Mensch hat, der hat seine Seele dem Teufel verkauft. Und deswegen darf man Depeche Mode nicht hören. Und gerade Depeche Mode war sowas, das ist so eingängig und so mein Geschmack gewesen, dass selbst so Fetzen, die man gehört hat mal im Radio oder irgendwo im Auto oder so, fand ich so faszinierend, weil ich die so toll fand. Aber ich habe mir das ganz ernsthaft, weil ich das auch geglaubt habe, muss man dazu sagen. Also ich habe nicht in einer religiösen Familie gelebt, sondern ich war auch selber sehr stark religiös. Ja. Ich habe mir das dann auch verboten, die zu hören. Also bis ich 22, 23 war, habe ich mich nicht an Depeche Mode dran getraut.
Doch so lang, okay.
Ja.
Ich dachte, aber da kommen wir später zu, ich dachte, dass du dich so ab 15 so ein bisschen freigeschwommen hast.
Ich habe mich freigeschwommen, aber von Band zu Band und durch diesen satanischen Vertrag von Depeche Mode hat es bei Depeche Mode ganz spezifisch sehr viel länger gedauert als vielleicht bei dem einen oder anderen. Und ich habe dann wirklich erst nach Trent Reznor sogar wieder mit Depeche Mode angefangen. Ja.
Aber bei euch zu Hause wird christliche Musik.
Da wird christliche Musik gehört, da weiß ich, habe ich auch verdrängt, wie das alles hieß.
Aber so Mahalia Jackson, also so Gospel, sowas
das ist dann,
und so.
Das war für mich der Einstieg zu besserer Musik, sag ich mal. Also Mahalia Jackson finde ich klasse. Ne? Ja. Und auch Johnny Cash galt noch, gilt unter Christen als witzigerweise, weil jetzt, wo ich Johnny Cash richtig gut kenne, der ist auch sehr viel Weltliches darunter und der wird sehr viel über niedere Triebe und Ähnliches gesungen, aber er gilt einfach aufgrund seines eigenen starken Glaubens und weil er auch Gospel singt, war zum Beispiel mein Vater jemand, der Johnny Cash sehr, sehr gerne gehört hat und mir das auch mitgegeben hat. Also es gab auch durchaus positive Sachen bei meinem Onkel, der hatte Udo Lindenberg-Platten zu Hause, die habe ich rauf und runter gehört. Mhm. Auch, ist jetzt nicht nur musikalisch, aber er ist ja sehr musikalisch, auch Otto Waalkes habe ich als Kind so mit weiß gar nicht, von bestimmt 10 bis 15 oder so rauf und runter gespielt und fand dann seine Lee Marvin Spoofs und was er alles da gemacht hat, wahnsinnig klasse. Aber es war auf jeden Fall dünn gesät. Ja. Also die Cousine hatte eine Nena-Platte und später Michael Jackson.
Aber lass uns kurz beim Papa bleiben. Ja. Dein Papa hat zumindest auch so Phil Collins und Christa Berg und sowas gemacht.
Genau, und seine Frau. Das ist ja dann oft so, wenn eine adventistische Familie sich erweitert, dann kommt ja jemand, der weltlich aufgewachsen ist, plötzlich als Ehefrau mit in den Glauben. So. Ja. Und meine Stiefmutter, die hat dann so Christa Berg mitgebracht und auch wieder Udo Lindenberg. Ja.
Und da, aber das ging dann schon, weil das jetzt auch nicht zu...
Genau, Phil Collins und so, das ist ja alles noch brav.
Ja.
Ne? Da wird nicht viel über Sex und Drogen und dies ist auch nicht aggressiv. Ich glaube, es geht auch oft darum, ob die Musik aggressiv rüberkommt, ob sie düster ist oder lebensbejahend.
Ja.
Ich meine, man soll ja eigentlich singen, um Gott zu preisen. Mhm. Also das ist ja eigentlich der Zweck von Musik.
Einziger Zweck von Musik, natürlich. Genau. Aber dein Onkel scheint so ein gewisser Hort der Freiheit gewesen zu sein. Also wie gesagt, da hörst du Udo Lindenberg und die Platten von Otto Waalkes
rauf und runter. Also ich musste sie auch heimlich hören. Ich glaube, der ist auch angeheiratet. Ich glaube, der hat die auch noch gehabt.
Der hat die noch gehabt. Danach durfte der auch nicht mehr.
Ja.
Okay, aber gut, aber er hat sie ja zumindest dann irgendwie vorgeholt, als du da warst.
Wir sind da einfach an den Schrank gegangen und haben die eingelegt.
War die Cousine dann so ein bisschen der Auslöser dafür?
Cousine war
die so ein bisschen
rebellisch? Ziemlich cool, die ist auch 3-4 Jahre älter als ich und die hat dann tatsächlich, damals gab es ja noch kein Netz, wir haben dann so das Sleeve von Michael Jackson geöffnet und Zeile für Zeile übersetzt zusammen, weil sie schon besser Englisch konnte als ich.
Ja.
Also die hatte auf jeden Fall so den ersten, was sonst so manchmal große Brüder machen,
was
ich halt nicht hatte, weil ich halt der große Bruder bin in meiner Familie.
Ja. Und die Cousine, genau, du bist dann zum riesengroßen Michael Jackson-Fan geworden. Oder zumindest ist das erste Mal,
dass ich so ein Fantum empfunden habe.
Ja.
Und es war auch die erste, nicht intensiv, aber es war eine Debatte mit meinem Vater, der dann, als er auf der Bad Tour war, so einen Tagesthemenbericht oder so, also gar nichts Spezielles gesehen habe.
Ja.
Und heute weiß ich warum, die haben wahrscheinlich keine Rechte gekriegt außerhalb eines 3-sekündigen Clips, aber der hat mir halt vorgesungen, also ich weiß gar nicht, was das soll, der singt immer nur I'm bad, I'm bad. Also er sagt schon selber, dass er schlecht ist, warum willst du da hin? Und dann zu dem Konzert durfte ich auch dann nicht. Aber ich bin dann auf der Thriller-Tour war ich dann auf dem Konzert.
Du warst auf der Thriller-Tour auf dem Konzert, aber das ist doch, wann kam nochmal Thriller? Du warst noch jung.
Da war ich 17 oder so. Also ich bin ja dann mit 15, man hat ja das Aufenthaltsbestimmungsrecht als Kind dann ab 14, wo man massiv Einfluss hat auf wo man lebt.
Aber du bist 74 geboren, Anfang der 80er kam Thriller.
Habe ich Thriller gesagt? Ich meine natürlich Dangerous.
Entschuldigung. Das hat mich irritiert.
Da habe ich jetzt einfach was anderes gedacht, als ich ausgesprochen habe.
Ja.
Ich meine natürlich Dangerous. Also Bad durfte ich nicht.
Ja.
Und die nächste Tour war Dangerous.
Ja.
Und da war ich dann da, genau. Thriller hatte ich nur noch wegen meiner Cousine im Kopf hängen.
Aber das ist krass. Das heißt, du hast wirklich noch Michael Jackson sehen können.
Ja. Ich wäre auch, wenn er nicht gestorben wäre, zu This Is It gegangen. Also weil ich bin dann... Also das Phantom ist ein bisschen eingeschlafen in den späteren Werken.
Ja,
als er dann gestorben ist, habe ich tatsächlich, wie man das dann so macht bei Verstorbenen, man erinnert sich. Ne?
Ja.
Und dann habe ich tatsächlich mit meiner Frau zusammen die ganzen Alben wieder gehört und Videos geguckt. Und da war dann das alte Gefühl auch extrem wieder da.
Ja.
Und ich habe mir dann sogar, ich bin ja eh so ein Komplettistenirrer. Ich kaufe mir ja meistens, wenn ich für irgendwen mich interessiere, erstmal alles.
Aha.
Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist die Zeit, jetzt kaufe ich mir auch die letzten drei nicht so ganz so geilen Alben auch nochmal.
Ja.
Das Einzige, was ich nicht gerne kaufe, sind posthum Erschiene, die wo irgendein Produzent irgendwas geremixt hat. Also das kaufe ich nicht so gern.
Habt ihr innerhalb der Familie dann auch so zusammen, gemeinschaftlich gesungen? Also so,
Also es gibt den Sabbatanfang.
Das ist samstags bei euch, ne?
Genau, Sabbat ist samstags, da geht man in die Kirche und Freitagabend.
Mhm.
Also der Sabbat beginnt mit Sonnenuntergang.
Mhm.
Und da gibt es auch eine kleine Andacht und da wird gesungen und man muss auch mitsingen und da gibt es Gesangsbücher und es gibt auch bei manchen Familien Sabbatende, das haben wir jetzt zum Glück, sage ich mal, nicht auch noch auf der Uhr gehabt.
Ja.
Und man geht auch jeden Sabbat in die Kirche, auf jeden Fall. Und da wird auch gesungen ganz viel. Und das ist auch nicht nur schlecht, das ist auch gemeinsames Singen. Also gerade so, es gibt ja auch eine Pfadfinder-Jugendeinrichtung und so, da fand ich das auch toll, so mit der Gitarre abends am Zeltlager zu singen, auch wenn es auch natürlich alles christliche Songs waren. Aber es gemeinsames Singen ist, ja, ist nicht nur schlecht.
Wobei du um die Lagerfeuergitarre rumgekommen bist, hast du irgendwann mal Posaune gespielt. Hast du noch einen Schimmer, warum es die Posaune war?
Ich glaube, das lag einfach an dem Musiklehrer, der die gebraucht hat. Also und ich habe dann auch sehr schnell festgestellt, dass man mit der Posaune nicht anfangen soll, sondern vielleicht erstmal eine Trompete oder irgendwas Einfaches spielt. Es gibt auch noch eine interessante, vielleicht hat mich das mit beeinflusst, also beide meine Großväter sind Prediger in der Siebentags-Adventistenkirche. Also ich bin nicht nur da gewesen, sondern ich bin auch noch unter Beobachtung, weil so groß ist die Gemeinde nicht und die Prediger kennt jeder.
Ja.
Das heißt, als meine Eltern geheiratet haben, war wie eine kleine Promi-Hochzeit in der Kirche und alle kannten mich. Egal wo in Deutschland wir in die Kirche gegangen sind, dein Opa hat mich verheiratet oder er hat mich getauft oder so. Ne?
Ja.
Und mütterlicherseits, mein Großvater, der hat das Bläserwerk gegründet.
Ja.
Das ist in fast jeder Gemeinde gibt es Leute, die Blasinstrumente spielen und die treffen sich dann so zu Verbandsmeetings oder auch Freizeiten. Und ganz besonders spektakulär, es gibt dann so Meetings, wo die in die Jahrhunderthalle in Höchst gehen und dann sitzen da 2000 Bläser, die alle ihr Instrument dabei haben und blasen etwas. Da wirst du auch religiös, wenn du das hörst.
Ja, das ist,
also das ist mega beeindruckend und auch sehr musikalisch. Und auch meine Mutter, bei der ich ja nicht aufgewachsen bin, bis ich 15 war, aber die hat auch Musik studiert und auch selber Waldhorn gespielt und war Chorleiterin und so. Also es gibt über die Religion auch Musik, die ist natürlich dann, um Gott zu lobpreisen. Aber
In der Kirche, die kirchliche Musik ist ja eh auf den Überwältigungseffekt ausgelegt mit der mächtigen Orgel und sowas. Ja. Also das soll ja ein spirituelles Erlebnis sein und man soll es ja ganz tief drin fühlen.
Natürlich. Ich finde Musik auch losgelöst von Religion, wenn sie gut ist, ein spirituelles Erlebnis, also bis heute.
Ja. Du wirst bei Darmstadt geboren, bist also gebürtiger Hesse. Du ziehst aber dann andauernd um. Du lebst mal in Frankfurt, mal in Osnabrück, sogar im Sauerland, in Wolfsburg, in Flörsheim, in Eppstein und ziehst noch ein paar Mal mehr um. Und das liegt mitunter auch an der Scheidung deiner Eltern. Mhm. Und ich stelle mir das nicht einfach vor. Also du musst ständig neue Schulen besuchen, nehme ich an. Du musst ständig neue Freunde finden. Und dann ist es ja so, dass die halt die Filme und Serien sehen dürfen und die Musik hören dürfen, die dir verwehrt bleibt. Wie gelingt es dir da irgendwie trotzdem mitreden zu können und am Ball zu bleiben und nicht ausgeschlossen zu werden und von allen für einen Sonderling gehalten zu werden oder so?
Also um es ganz klar zu sagen, es gelingt nicht immer.
Ja.
Also ich hab ganz schlimme Jahre. Also der Vorteil ist, wenn es misslingt, war es dann auch nicht für immer. Also ich habe dann immer wieder Reboots gehabt, aber es ist natürlich so, ich bin immer wieder gerade in kleinere Orte gekommen, wo dann die Mitschüler sich eigentlich seit der Grundschule teilweise aus dem Kindergarten kennen und langfristige Beziehungen aufgebaut haben und man wurde da immer so neu reingeworfen. Dann gibt es auch zum Beispiel im Sauerland Samstagsunterricht noch, den ich dann nicht besuchen durfte. Ja. Ich hatte dann vom Schulamt eine Sondergenehmigung als Adventist da nicht hinzugehen.
Ja.
Oder auch in derselben Schule, wir haben ja nicht an die Evolution geglaubt.
Ja.
Das heißt, ich musste dann im Biounterricht widersprechen und hatte dann auch Plamphete und Ausbildung, was man da sagt zu seinem Lehrer, um ihm klarzumachen, dass die Evolutionstheorie auch nur eine Theorie ist und gar nicht stimmt. Und dann wird man plötzlich, also der fand es dann mega amüsant, dieser Biolehrer, und hat mich in alle Klassen geschickt, um die Schüler gegen mich debattieren zu lassen, um halt zu zeigen, dass sie den Stoff beherrschen.
Ja.
Aber damit ist man natürlich der Sonderling, ne? Man geht nicht in die Schule, man glaubt nicht an die Evolution.
Wie hast du dich denn dabei gefühlt? Also
ich weiß nicht, ich habe mich mein Leben lang, also ich habe sehr wenig rosige Erinnerungen an meine gesamte Jugend und Kinder. Also da sind sehr viel tiefliegende Außenseitergefühle, Verletzungen, war auch sehr streng, ist auch mit teilweise Schlägen erzogen worden. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich so zurücksehne in meine Jugend.
Ja.
Aber es gab auch natürlich, gibt immer Licht und Schatten. Es gab natürlich auch Dinge, Freundschaften, die ich toll fand, leider dann meistens wieder abgerissen, war schon wieder weg. Und eine der Sachen, die ich früh gemacht habe, ich habe halt wirklich eigene Leidenschaften entwickelt für Musik und für Film.
Ja.
Und bei Film gab es halt viel so Sekundärliteratur, Cinema, Magazin. Ich habe dann ganz oft, wenn ich den Film nicht sehen durfte, das Buch zum Film gekauft, gelesen und habe dann einfach so getan, als hätte ich den Film gesehen. Mhm. Und ich bin so wirklich, ich rede jetzt von 10, 11 Jahre alt, 12 Jahre alt, ne, war dann auch der Filmnerd in meiner Clique oft.
Ja.
und habe wirklich mich da durchgelogen, ne? Obwohl man ja und mich ganz schlecht gefühlt, weil ich war wirklich gläubig und wusste, man darf nicht lügen. Also das war schon immer,
das ist immer
in so einem Spannungsverhältnis gewesen. Ne? Ja. Aber man will einfach ja in irgendeiner Form auch dazugehören und was zu bieten haben und irgendwie muss ja irgendeinen Mehrwert bieten. Man konnte schon kaum jemand mit nach Hause nehmen, weil es da so weird war.
Ja.
Also es war auf jeden Fall sehr, sehr strange. Und dann gab es wieder Phasen, dann war ich mal bei meinem Vater und da war er ein bisschen liberaler drauf. Da habe ich Zurück in die Zukunft im Kino gesehen. Das war das erste Mal, dass ich allein im Kino war mit einem Freund und nicht mit Eltern in Ben Hur oder so. Es gibt ja übrigens auch Filme, Ben Hur zum Beispiel, die guckst du mit deinen christlichen Verwandten sogar im Kino und es war dann auch ganz toll. Aber es ist natürlich ein stark christlich geprägter Film, deswegen war der in Ordnung.
So. Genau, also es gibt ja, also gerade in Nordamerika gibt es ja eine wahnsinnig ausgeprägte, wahnsinnig erfolgreiche christliche Film- und Musikkultur. Also das ist ja,
die Filmkultur, ich weiß nicht, ist jetzt, ob das gewachsen seit 20 Jahren. Das war in meiner Jugend, gab es noch nicht so stark. Da waren die christlichen Filme noch sehr peinlich. Also die waren sehr VHS-direkt und du hast gesehen, da wackelt jede Kulisse. Ja. Das hat sich durch Mel Gibson geändert, durch durch seinen Jesus-Film.
Ja.
Seitdem ist da ein riesen Goldschatz gehoben worden,
Dass du dich für weltliche Kultur interessierst, das führt selbstverständlich zu immer mehr Konflikten und du musst dich dann teilweise auch eben dem Vorwurf stellen, dass die weltliche Musik satanisch ist. Und deshalb hörst du die Ärzte zum Beispiel heimlich. Jetzt frage ich mich, versteckst du dann, also besitzt du dann Platten und versteckst sie dann vor den Eltern? Und wie sehen dann so diese Auseinandersetzungen mit den Eltern auch aus? Also, und wie löst ihr diese Konflikte? Wie hältst du deine Leidenschaften auch vor deinen Eltern weitestgehend geheim, damit du nicht ständig Ärger bekommst?
Also, es war damals, die Ärzte sind so ein ganz konkretes Beispiel, weil ich erstmal, es gibt, die allermeisten Kämpfe finden in einem selber statt, weil man hat die Worte im Ohr des Predigers, die man jeden Sabbat hört, man hat die Eltern im Ohr, Gott sieht alles und hört alles und weiß, was du denkst. Das heißt, die allererste Front ist in dir selber.
Ja.
Ne? Und heimlich bedeutet, man hat ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und da reicht schon eine Bemerkung von irgendwem, dass man sich schon wieder angesprochen fühlt, da weiß der vielleicht gar nicht, an was man denkt.
Ja.
Und bei den Ärzten war es konkret so, dass in meiner Schule das alle laut gesungen haben und gegrölt haben, die Texte, und ich die Musik gar nicht kannte und habe das erstmal von denen gehört und dann natürlich auch so, Claudia hat einen Schäferhund, hihi, und ich fand es wahnsinnig schlecht. Erst, ich dachte, was ist das denn für ein Scheiß, den die da hören, und habe mich da eher bestätigt gefühlt, dass musikalische Musik das nicht wert ist. So. Und dann hat mir jemand ausgerechnet, die ab 18 als erstes auf Kassette überspielt, und plötzlich habe ich den Witz darin verstanden. Also man hat einen absoluten sprühenden, intelligenten Witz rausgehört über das Platte hinaus, was scheinbar abstoßend erstmal mit Geschwisterliebe und allem anderen, was da so ist, kommt. Und über den Humor haben die mich einfach gekriegt. Also der war so entwaffnend und so frech und auch befreiend.
Ja.
Dass ich wirklich richtig süchtig geworden bin. Ich habe mir dann alles gekauft. Damals war das ja noch nicht so viel. Typisch mein Schicksal war, ich habe die für mich entdeckt und ein halbes Jahr später haben sie sich aufgelöst. Also ich konnte da auch kein Konzert mehr sehen. Und dann gab es so Gespräche in Absentia. Da habe ich dann meinen Vater gesagt, ja, weil die haben ja auch einzelne Lieder, die vielleicht politisch in eine gute Richtung gehen, auch für Eltern oder die ein Bewusstsein für etwas schaffen. Und dann habe ich so theologische Fragen gestellt meinem Vater, ohne dass er wusste, über was wir reden, und habe gesagt, was ist denn, wenn man anhand bestimmter Songs die eigentliche Gesinnung von jemand feststellt und dass das ein guter Mensch ist, ändert es nicht den Kontext auch von den anderen? Und dann gab es gleich wieder ein Bibelzitat, dass aus einer bösen Quelle kein gutes Wasser kommen kann, und damit war dann völlig klar, du brauchst gar nicht versuchen, jetzt irgendwie mit mir darüber zu reden. Und das war dann allerdings auch schon, das war so das Jahr, bevor ich dann zu meiner Mutter gegangen bin, die sehr viel liberaler dann schon war mit mir. Also das war dann in meiner frühen Jugend, habe ich kaum Zeit mit ihr verbracht nach der Scheidung, aber seit ich 15 bin, also kurz vor 18, die letzten 3 Jahre, waren auch ein Heilungsprozess, weil die auch, also da habe ich mich eigentlich erst selbst gefunden, so richtig als Mensch.
Du hast ja mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis zu Bela B. Hast du ihn je wissen lassen, welchen Stellenwert seine Band so bei dir hat?
Also er weiß, dass ich ein großer Fan war.
Ja.
Das wusste er schon, als wir uns kennengelernt haben. Ich weiß nicht, ob er diesen Befreiungsweg, ob ich den in der Klarheit ihm je gesagt habe. Er ist ja ein großer Horrorfilm-Fan. Wir haben uns da über das und so ein bisschen kennengelernt. Das Lustige war, ich habe mal auf dem Filmfest Oldenburg einen befreundeten Regisseur, der Amerikaner war, der unsere Kulturszene überhaupt nicht kennt, mit dem das besucht. Und da ist Bela früher regelmäßig gewesen auf diesem Filmfest. Und das war jetzt, glaube ich, im Jahr 99. Und habe erklärt dem Amerikaner, der nicht weiß, wer ist. Und dem habe ich gesagt, das ist übrigens, ohne dass ich ihn kannte, das ist, er war schon auf Konzerten und so, aber nicht persönlich, das ist Bela B., das ist hier ein großer Rockstar und so weiter, ein bisschen Hintergründe, und ich bin Fan gewesen, schon von Kind an, habe ich dir gesagt. Und einen Tag später kam Bela auf mich zu mit dem, wirklich dem Satz, ich habe gehört, du magst meine Musik. Und ich so, wieso spricht Bela B. mich jetzt an? Und dann mit dem Factoid. So, ja, ne? Und dann kam halt raus, dass der Amerikaner im selben Hotel war und die sich abends an der Bar unterhalten haben. Und der so, ja, ich weiß, wer du bist hier. Ich bin hier mit einem riesengroßen Fan von dir und so. Und dann haben wir uns unterhalten und dann sehr viel Gemeinsames festgestellt. Und dann kam tatsächlich raus, ich hatte ja mal eine Filmzeitschrift, dass Bela einer der Abonnenten dieser Filmzeitschrift war und die auch kannte. Das heißt, wir haben auf eine ganz, ich sag mal, asymmetrische Art, aber tatsächlich gegenseitig unsere Arbeit konsumiert und respektiert. Und er hat dann wirklich, wir haben dann die ganze Nacht bis 7 Uhr morgens oder so zusammengesessen und uns unterhalten. Und dann fand ich das, hatte schon öfter in meinem Leben so glückliche Ausnahmebegegnungen mit Prominenten, für die man sich interessiert und die dann plötzlich aus irgendeinem Wink des Schicksals wie da, mit denen man dann Zeit verbringen darf, was ich immer einzuordnen wusste nach dem Motto, für mich ist das eine ganz tolle, besonderes Ereignis, für Bela ist das wahrscheinlich jede Nacht so. So war das in meinem Kopf. Und dann war es wirklich ganz toll, dass dann so in den Monaten danach ich immer mal Leute kennengelernt habe in Berlin. Ich war ja dann auch so in der Kulturszene. Dann kam immer wieder mal so, du bist es. Ja, von dir hat mir Bela erzählt. Und dachte ich, huch, also das war wohl irgendwie doch nicht ganz so asymmetrisch, wie ich das empfunden habe. Und also wir sind seitdem immer wieder, es klappt jetzt nicht, er ist ja mega busy, ich auch. Klar. Wir hängen jetzt nicht jeden Abend miteinander ab. Es ist schon manchmal große Lücken dazwischen, aber es gibt immer mal wieder, dass wir einfach essen gehen und quatschen. Er hat ja auch bei The Network dann mitgespielt, wo ich mich sehr gefreut habe und so. Also,
genau, deiner Serie mit David Hasselhoff.
Und genau, Henry aber es ändert übrigens nichts daran, dass ich immer noch Fan bin. Ja, es gibt einmal Bela, den Menschen, und dann gibt es den Ärzte-Drummer und Sänger. Und ich bin immer noch Fan, gehe immer noch hin. Das erste Konzert von allen meinen 5 Kindern war jeweils ein Ärztekonzert. Also ich bin tatsächlich eine der Bands, auch wenn sie ja musikalische Horizont sich massiv erweitert hat, seit ich 12 war, wo ich Ärztefan wurde, sind die immer bei mir geblieben. Ich finde, die sind auch ganz toll gewachsen und gereift, auch als Musiker. Und ich finde es bis heute geil, was sie machen.
Also du sagst, dass du mit 15 dann hauptsächlich bei deiner Mutter gelebt hast und die war liberaler und du hast dann hauptsächlich in Frankfurt gelebt und von da an ändert sich dein Leben so ein bisschen und nähert sich einem in Anführungsstrichen normalen Teenager-Dasein an.
Wir gehen noch jeden Sabbat in die Kirche, wir sind gläubig, aber es ist vielleicht mehr so, wie es vielleicht für so einen durchschnittlichen Evangelischen, der auch katholischen Konfirmation hatte. Ne, also es wird irgendwie eingeordneter in den Kontext, auch weltliche Aktivitäten, weltliche Freunde. Es gab meine erste Clique, also so.
Du wirst irgendwann aber dann tatsächlich auch großer Queen-Fan.
Ja.
Und mit 18, da reist du zum Freddie Mercury-Tribute nach London. Das ist am 20. April 1992 und findet dann natürlich im Wembley-Stadium statt.
Ja.
Wembley-Stadium statt. Jeder kennt das natürlich. Das wurde ja aufgezeichnet und so weiter und so fort.
Live übertragen, ja.
Und wie hast du das angestellt, dort aufzulaufen? Also hast du direkt früh
eine Karte gekauft? Das ist ganz verrückt, weil ich das gar nicht geschafft hätte. Also ich war in Flörsheim der Queen-Fan. Alle wussten, ich bin der Queen-Fan und ich hatte eine Beziehung, meine erste richtige Beziehung und meine Freundin hat super gerne bei Wettbewerben teilgenommen, so auch im Radio damals. Und es gab ja kein Internet und da gab es einen Reiseanbieter, der hat sich Tickets gekauft und wollte dafür werben, dass man das ist ein Touristik-Reiseunternehmer, dass man das Komplettpaket Flug, Hotel, Konzert und so weiter da buchen kann. Und die haben einfach, ich weiß nicht, 3 Tickets oder so verlost, aber mit komplexen Fragen. Also es war nicht einfach nur los, sondern du musstest anrufen im Radio und schwierige Fragen beantworten. Ich weiß leider nicht mehr, was für Fragen, aber es sind Fragen, wo, ich sag mal, selbst ein Visions-Kenner Schwierigkeiten hätte ohne Internet.
Ja.
Und sie hat da teilgenommen. bekommen und hat gewonnen, weil sie wirklich dann nachgeschlagen hat und in Lexika und Bravos und so, hat dann wirklich unter Panik und Hochdruck, weil sie wusste, ich bin so ein großer Fan, das gewonnen für mich. Dann gab es noch einen kurzen Rechtsstreit, weil dieses Touristikunternehmen gesagt hat, der ist nicht übertragbar, ne? Und dann haben sich da Lokalpolitiker eingeschaltet. Also wirklich eine ganz irre, so ganz Mann, irre Story. Aber ja, es hat damit geendet, dass ich mit 18 meine erste Englandreise auch alleine, weil ich konnte, hatte keine Begleiter, dahin geflogen bin. Und bei diesem riesigen Konzert mit zigtausenden Menschen, das war ja auch viel länger noch, wenn man da vor Ort war, als das, was übertragen wurde, da den ganzen Tag verbracht hat. Und es war irre. Und da waren ganz viele meiner Lieblingsbands und Musiker. David Bowie war da, Metallica, Guns N' Roses, The Who, nicht als The Who, aber als Einzelperson Queen natürlich, bis auf Freddie auch. Und da gab es so ganz irre Begegnungen, teilweise mit politischer Aussagekraft, weil Axl Rose wurde zu der Zeit Homophobie vorgeworfen und dann hat er ja Bohemian Rhapsody mit Elton John zusammengesungen, kam dann bei dem Rockteil auf die Bühne gesprungen. Ja. Also, das war mega, werde ich nie vergessen. Eines der geilsten Konzerte, wo ich je war und ganz, ganz tolles Erlebnis und hat mich ein bisschen damit versöhnt, weil ich habe wirklich geweint, als Freddie Mercury gestorben ist. Ich habe zweimal in meinem Leben geweint wegen prominenten Toten. Das war er und dann später Kurt Cobain.
Okay, mir ging es bei Chris Cornell so.
Ja.
Du hast auf deinem Instagram-Account mal ein Meme gepostet und darauf sind 7 Kassetten von 7 Alben zu sehen. Mhm. Metallicas Black Album, Pearl Jam's 10, Use Your Illusion 1 und 2 von Guns N' Roses, Blood Sugar Sex Magik von den Red Hot Chili Peppers, Bad Motorfinger von Soundgarden und Nirvana's Nevermind. Und all diese Alben wurden 1991 innerhalb von 14 Tagen veröffentlicht. Und du hast das Meme dann mit Wow kommentiert, gerepostet und so weiter. Wie sehr hat dich diese in Anführungsstrichen Class of 91 geprägt?
Mega. Mir war das auch gar nicht klar, deswegen auch wow. Ich wusste natürlich, dass es ungefähr dieselbe Zeit war.
Ja.
Aber diese Dichte von so einer Häufung von klassischen Alben, die man bis heute immer wieder in seinen Alltag integriert, die einfach so stark den Rock nach vorne gebracht haben. Also es sind alles Alben, die ich besitze, die ich rauf und runter höre, die auch die nachfolgenden Alben von denselben Artists hat man auch gekauft. Und natürlich gab es später noch viele Weiterführungen, die ich auch gerne mitgegangen bin, aber das war für mich so ein Bruch vom Operettenhaften zum Rohen, der einfach immer bei mir geblieben ist. Weil es gibt in meinem Leben 4-5 Songs, die ich gehört habe, wo ich fast ein gottgleiches Erlebnis hatte. Ja. Ich habe es ja auch gesagt, ich war mal, das kann man nicht richtig ernst nehmen, aber ich war tatsächlich mal so 1,5 Jahre lang so ein Dorfdisco-DJ.
Ja.
Und ich war Vorgruppe, also alle haben Techno gehört damals, ich nicht so. Aha. Das hat mich mehr so am Rande, war so Hintergrundrauschen, dass es auch Techno gibt, fand ich auch toll, aber habe nie da gewusst, wer ist. Ja. So, ne? Und wir hatten einen Techno-DJ und der hat auch, ich weiß nicht, von Mitternacht an dann 4 Stunden war er dran. Und davor, so 23 Uhr, 22 Uhr, 21 Uhr waren dann die 2 Voracts und ich war dann Rock. Ich habe Rock gespielt und ich Nirvana, Smells Like Teen Spirit, habe ich das erste Mal aufgelegt in einer leeren Stadthalle vor der Anlage, die wirklich so wie bei Michael J. Fox Zurück in die Zukunft, habe das aufgedreht, ich habe schon gewusst, der soll gut sein, so, ne, aber ganz frisch angemacht und diese Gitarre, die ist mir so durch die Brust gegangen, dass ich mich noch heute dran erinnern kann, diese Breaks, das war wirklich, das war gottgleich, das Erlebnis. Also wirklich ganz, ganz, ganz großartiger Song. Man hat es ja auch oft so, dass irgendwie man verschämt sagt, ja, aber ich finde eigentlich In Utero viel besser und so. Ne? Also dieses Nerd-Gewächse, was da oft ist, dass man nicht den populärsten Song feiern möchte, sondern seinen individuellen, was man auch verstehen kann, aber es stimmt einfach nicht. Der Song hat mich zu Nirvana gesetzt. Ich bin auch nicht so, dass ich schon Bleach vorher rauf und runter gehört habe. Also es war wirklich ganz platt der kommerzielle Erfolg von dieser einen Single, die mich da zu dieser Band gebracht hat.
Ich glaube, dass es den meisten Menschen so geht, dass sie Nirvana über Nevermind kennengelernt haben und sich dann höchstens zurückgearbeitet haben zu Bleach und so. Also das. Vor allem sind wir hier ja auch in Deutschland und damit ja oft dann auch ein bisschen später dran und so weiter.
Aber ich hatte das ähnliche Gefühl, auch wenn der nicht ganz so anerkannt ist vielleicht, der Song, hatte ich auch bei Chop Suey.
Das ging mir tatsächlich auch so.
Das war so krass, den das erste Mal zu hören.
Ja, genau. Das ging mir genauso. Ich hab das gar nicht verstanden. Ich dachte, Teile hat denn dieser Song und wie geil sind diese Teile?
Und erhebend
und
teilweise.
Und erhebend. Auch, ne? Und dann aber auch irgendwie, da trifft ja Thrash Metal auf Operette und auf Folkmusik-Rhythmen und das ist ja totaler Wahnsinn.
Ich Toxicity ist auch, also gehört mit zu mir. Also Downward Spiral ist mein Lieblings-Rock-Album, aber ja. Toxicity ist 0,01% dahinter. Also ich finde das mega gut.
Ja, eben, du gehst tatsächlich so weit, dass du sagst, dass du eine Befreiung durch Musik erlebt hast. Was sich eben dann auch darin äußert, dass deine Hörgewohnheiten dann auch immer in Anführungsstrichen gewagter und rebellischer werden. Und du bist natürlich ein Kind deiner Zeit und dann kommen erst Nirvana und dann auch Korn und Rage Against the Machine und eben dann später System of a Down. Aber eine besondere Position nehmen für dich Nine Inch Nails ein. Und auf dem Album The Downward Spiral, da ist eben das Stück Heresy. Und darin heißt es, God is dead and no one cares. If there is a hell,
I see you there.
Genau.
Ja.
Was bedeutet dieses Stück für dich?
Also es ist, man kann es gar nicht beschreiben, aber es, wenn man aus dem Glauben kommt und es auch ernst nimmt und ernst genommen hat und nicht einfach nur als Umgebungsrausch und in Wahrheit ungläubig war. Und ich habe wirklich, also die Sieben-Tags-Adventisten glauben einfach faktisch, dass wir in der Endzeit leben, dass wahrscheinlich in meiner Lebenszeit, so wurde mir das gesagt, Jesus wiederkommt und die Apokalypse auslöst.
Ja.
Da gibt's Bilder, biblische Bilder aus der Offenbarung des Johannes, dass die Ungläubigen sich wünschen, die Berge würden über ihnen zusammenbrechen und sich begraben. Mhm. Ne? Natürlich soll man das in wir und sie aufteilen. Also man soll eigentlich denken, das bin ja nicht ich, ich gehöre zu den Gläubigen, das sind die Ungläubigen. Aber ich habe immer gedacht, nee, nee.
Das erwischt
Im
mich
Zweifelsfall
auch.
Bin ich derjenige, der sich das wünscht. Und es, das ist für mich so eindringlich, um zu zeigen, wie real das ist. Also ich habe ja vorhin gesagt, mein erster eigenes Kinoerlebnis war Zurück in die Zukunft.
Ja.
Und es war dann mein Lieblingsfilm. Und dann habe ich in der Presse gelesen, dass jetzt Back-to-Back Zurück in die Zukunft 2 und 3 gedreht wird. Mhm. Und es war Ende 80er, dass man das gelesen hat. Mhm. Und dann hieß es, die Filme kommen 90, 91. Und als jugendlicher Adventist habe ich gedacht, Mist, das ist zu spät, da ist bestimmt schon die Apokalypse und ich werde diese Filme nicht mehr sehen. So konkret ist der Alltag, sag ich mal, ist das Brain am Arsch, von, wenn man in dieser Realität lebt, dass man jeden Sabbat darüber redet, über den Kampf der Himmelscharen gegen satanische Mächte auf Erden und denkst, du lebst in einer Welt, wo das um dich rum stattfindet.
Ja.
Du hast Angst, du bist bedrückt, du willst, gerade in der Jugend, ja, mit 50 ist es okay, wenn bald alles runtergeht. Ne? Deswegen hat man auch das Problem heute mit Global Warming, mit den ganzen Alten. Ja. Aber als Jugendlicher willst du eine Zukunft haben.
Ja.
Und die habe ich nicht gesehen. Und dann habe ich wirklich bis in die Nächte rein mit meinen weltlichen Freunden auch debattiert und mit hochrotem Kopf die Evolution angegriffen, all so eine Dinge. Ne? Und da ist, es gibt so einen Begriff von auch Leuten, die Sektenreinigung machen, also die sozusagen das Brainwashing umdrehen.
Ja.
Mit dem Return, also mit dem Investment, dass man einfach so viel investiert hat, dass es mit dem Selbst verbunden ist, dieses Glaubensbild, weil man hat diese Debatten, man hat so oft gefightet, wird Teil deiner Identität.
Ja.
Und dann den Weg zu sagen, ich habe einen ersten Zweifel, der erste Zweifel ist die Stimme Satans, die dir ins Ohr flüstert.
Ja.
Und dann durch Logical Thinking und durch sich in sich selber, weil man es kaum mit jemandem besprechen mag, weil man sich ja dann sofort nackt macht, man hatte die ganze Zeit debattiert, dahin zu entwickeln, dass man das auch nur anzweifelt und dann vielleicht ablehnt.
Ja.
Das ist ein Riesenweg. Und zu sagen, ich glaube nicht an Gott, das war für mich, das war viele Jahre nicht möglich, akustisch auszusprechen. Und dann alleine im Auto Nine Inch Nails zu hören, der einfach diesen Song rausschreit. Und dann habe ich irgendwann angefangen, wenn niemand da war, und habe das mitgeschrien, ne? Und kam nicht der Blitz und hat mich erschlagen.
Ja.
Sondern ist ja nicht nur, dass er sagt, es gibt keinen Gott. Er sagt, God is dead, no one cares.
Ja.
Also treibt es ja noch mal weiter. Und dann sagt er, if there is a hell, I see you there.
Ja.
Und das mit der Emotion und dem, was eben die Musik von denen an Aggressionspotenzial und Düsternis da drunter legt, das war wirklich, ich habe das geschrien, danach war ich heiser.
Ja.
Und das war wie ein Exorzismus auf jeden Fall.
Trent Reznor hat dich quasi an die Hand genommen und in die weltliche Welt entführt.
Und ich habe tatsächlich durch die Visions Nine Inch Nails das erste Mal kennengelernt, weil es gab ja die CDs und Kassetten damals und Nine Inch Nails war ganz früh, also die Visions hat ganz früh angefangen, Nine Inch Nails in Deutschland zu pushen, bevor ich das irgendwo anders, zumindest ich, nicht mitbekommen habe. Ja. Und ich habe das am Anfang auch erstmal mit schlechtem Gewissen gehört. Das war dann so nach und nach, dass ich mich da voll drauf eingelassen habe.
Ja. Das heißt, du hast tatsächlich dann auch in deiner Dorf-Disco-DJ-Zeit zum Teil Visions gekauft, um dann auch informiert zu sein darüber, was rauskommt, weil da gab es ja das Internet eben ja auch.
Genau, ich habe die Visions studiert, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich liebe Gitarrenrock, ganz allgemein. Ja. Und das war halt da für mich also es gab ja auch Metal Hammer und so, ne? Aber das war nicht meins. Ja. Metal Hammer war mir zu metalig, also ich nichts gegen Metal, aber das war nicht das, was mich angezogen hat. Das kam dann später nach. Also sowas wie Slayer oder so habe ich wirklich mit 30 oder so dann historisch nachgekauft. Ja. Ne? Aber das, was mich richtig so reingezogen hat, waren eher so Rock. Also auch Guns N' Roses zum Beispiel. Die Use Your Illusion Doppelalbum, das war mega populär. Ich hatte auch die Platte davor mit Welcome to the Jungle und so schon gekauft. Ja. Aber Use Your Illusion war wirklich, vielleicht auch durch das Terminator 2 Video, aber es war auf jeden Fall eine Riesennummer. Ja. Und habe ich auch live geguckt. Ja. Auch Metallica habe ich mir live angeschaut und so.
Hast du eigentlich den Bogen musikalisch je so weit überstrapaziert, dass du auch irgendwann angefangen hast, tatsächlich satanistischen Black Metal zu hören, einfach auch, um dich jetzt mal mit der Gegenseite auseinanderzusetzen, oder?
Also es gibt da eine Performance oder eine Überdrehung, die ist mir zu affig. Die hat was von Spukhaus am Jahrmarkt.
Ja.
Also in seiner Ehrlichkeit und Verletzlichkeit finde ich das, was Trent da macht, da spüre ich eher, dass er wirklich sich auseinandersetzt und nicht schocken will. Also ich habe nie das Gefühl, wenn ich einen Nine Inch Nails Song höre, dass er irgendwie versucht, was besonders Schockierendes zu sagen, sondern dass er es muss.
Ja.
Und deswegen war da der Zugang für mich. Also ich mag auch bis heute nicht sich lustig machen über religiöse Menschen, weil ich kenne die Innenperspektive. Mhm. Also es gibt eine ganz große Art, sich mit religiösen Menschen auseinanderzusetzen in der Populärkultur, die mir auf den Keks geht. Mhm. Und wenn ich mich selber damit auseinandersetze, versuche ich das auch erstmal ernst zu nehmen, weil ich weiß, wie ernst es ist, wie realistisch das ist. Und nicht einfach sagen, haha, die glauben so einen Scheiß. So, ne? Und deswegen es gibt auch Dinge, die ich vermisse. Also man muss auch nicht so tun, als ob es nicht ein großer Trost ist, im Glauben aufzuwachsen, in mancher Hinsicht.
Und auch die Gemeinschaft zu genießen.
Gemeinschaft,
und
es gibt
den Zusammenhalt.
Ich habe ein ganz tolles Beispiel war für mich immer, ich habe Kanufreizeiten gemacht mit in der christlichen Jugend. Mhm. Und dann kam so ein Wehr, was man umtragen muss. Und dann wirklich die Christen so erstmal, ho, alle anfassen und erstmal rum, danach Pause, dann spielt einer Gitarre und dann geht's weiter, hi ho, hi ho. Also einfach super gut gelaunt. Und dann habe ich es später mit meiner Clique versucht, denen nahezubringen, wie toll das ist, Kanu zu fahren. Ich mache es bis heute mit meinen Kindern. Aber da war das wirklich so, dass alle erstmal, kommt ein Wehr, dann erstmal rechts ran, müssen wir wirklich. Und dann wurde genölt und hat es manchmal 2 Stunden gedauert, bis alle angefasst haben und dann das Boot einmal um das Wehr rumgetragen haben. Und dann dachte ich so, krass, es ist irgendwie so ein Spirit, den das macht, diese Gemeinschaft, dieses Glauben, dass da noch was Höheres ist, was auch sozial kraftvoll macht. Also du erreichst auf einmal auch ganz viel. Also auch wenn dann Katastrophen waren, wie viele Kirchen dann sammeln, in kürzester Zeit das schaffen, dass da massive Geldströme fließen dahin, wo es gebraucht wird. Also ich glaube, dass es evolutionstechnisch einen ganz großen Sinn macht, warum wir diesen komischen Religionslappen in unserem Gehirn haben. Aber wir sollten inzwischen weiter sein. Mhm. Das ist für die Kinderschuhe der Menschheit, glaube ich, sehr nötig. Aber bitte, bitte, wir sollten das überwinden jetzt.
Hat ja eigentlich Ned Flanders von den Simpsons Identifikationspotenzial gestiftet?
Identifikationspotenzial nicht. Aber
er hat halt diese freundliche, hilfsbereite Art und ist ja dann...
Ich finde es auch toll, wie sie ihm nach und nach immer mehr Gerechtigkeit zukommen haben lassen in den späteren Folgen. Am Anfang ist er ja die reine Witzfigur.
Ja.
Aber später, als die Simpsons komplexer wurden, haben sie ihm auch Folgen gegönnt, wo sie ihn ernst genommen haben.
The Downward Spiral wird ja im März 1994 veröffentlicht und in dem Jahr wirst du 20 und du hast, glaube ich, da dann schon den Zivildienst hinter dich gebracht und dann gehst du nach Berlin.
Ich habe so lange gebraucht durch die viele Umzieherei und so. Also ich war 15 Jahre in der Schule.
Ja.
Das heißt, ich habe mit 21 Abi gemacht.
Ah, verstehe. Okay.
Also Downward Spiral kam raus. Diese Szene, wo ich laut gröhlend im Auto war, das mein Opel Omega war auf dem Weg zur Schule.
Alles klar. Alles klar, gut. Das heißt, du bist dann Erst 6 und wann bist du
nach Berlin? Ich bin Berlin im Winter gegangen? 96 nach Berlin, aber mein Zivildienst war noch nicht fertig. Ja. Das heißt, ich hatte hier schon eine Wohnung, ich durfte Zivildienst hier nicht machen. Ja. Da gibt es so eine Regel, dass wenn man darf nicht zum Zivildienst aus dem Elternhaus ausziehen, sondern man muss schon eine Weile ausgezogen sein, sonst kriegt man diesen Beitrag nicht für die Wohnung. Und ich hatte hier eine Zivildienststelle, weil ich wollte unbedingt nach Berlin. Und dann durfte ich nicht. Und dann hatte ich meine Wohnung hier, aber musste Zivildienst in Frankfurter Raum machen. Und dann bin ich fast jedes Wochenende hier hingefahren, einfach weil ich hier nichts verpassen wollte. Ich fand Berlin so geil und aufregend.
Wie kommt's? Also was hat dich so sehr hierher gezogen?
Es war so eine geile Zeit, als hier alle Innenstadtbereiche im Osten, die waren so runter, dass die ganzen Bewohner froh waren, dass sie endlich eine anständige Wohnung kriegen konnten. Ja. Und wir wohlstandsverwahrlosten Großstadtkids aus dem Westen haben gesagt, was, Altbauwohnung? Okay, hat keinen richtigen Strom, muss man mit der Hand heizen und Kohle. Aber es ist eine Altbauwohnung, ist riesig groß, geil, leer. Ich bin auch als erstes in einem besetzten Haus untergekommen, in der Ackerstraße in Mitte.
Ja.
Wo dann auch so Mini-Chef und Stereo Total haben da geprobt.
Also über dem Schokoladen irgendwo?
Gegenüber vom Schokoladen, genau. Schokoladen gab es damals auch schon. Da, da habe ich auch ganz viele Bands live gesehen, die da so aufgetreten sind. Sogar die Ärzte sind ja da aufgetreten.
Die sind da. Die Beatsteaks auch.
Genau, also es war eine großartige Zeit. Und ich habe wirklich, ich habe ja vorhin davon geredet, wie man Schwierigkeiten hat, als jemand, der immer umzieht, irgendwo anzudocken. Ja. Und in Berlin war das Gegenteil. Zu diesem Zeitpunkt war das Gegenteil. Man müsste eigentlich nur aus dem Auto raustreten, irgendwelche Jugendlichen ansprechen und man ist mitgenommen worden auf irgendeine Party, auf irgendeine Underground-Rave, irgendwie nachts mit irgendwelchen heißen Mädels nackt in den See springen und so. Also war wirklich die absolute Freiheit. Da war ich immer noch am Struggeln mit meiner Religiosität. Ja. Das war ja schon passiert mit Trent Reznor, aber es war immer noch eine ganz lange Zeit, bis ich das öffentlich im Gespräch sagen konnte. Es war erstmal hier drin wie so ein Geheimnis, was ich lange mit mir getragen habe. Und Berlin hat da auch geholfen. Ich bin, bis ich nach Berlin gezogen bin, auch noch jeden Sabbat in die Kirche gegangen. Erst in Berlin, da habe ich mir das vorgenommen, weil es gibt ja hier vier große adventistische Gemeinden und dann dachte ich, okay, du musst mal da hingehen und dann ja nächste Woche. Jetzt bin ich über 25 Jahre hier und ich war noch nicht da. Also es ist...
Aber es hätte ja auch passieren können, und ich weiß, vielleicht ist es auch passiert, denn als jemand, der sich halt jahrelang so einem rigiden religiösen Glauben unterordnen musste, da besteht ja dann durchaus die Gefahr, dass du dann irgendwie hier endlich angekommen komplett auf die Kacke haust und ordentlich frei drehst. Ist das passiert?
Nee. Ich überhaupt nicht. Ich bin auch, weil der adventistische Glauben zeichnet sich ja auch durch Drogenfreiheit aus. Mhm. Und ich habe zum Beispiel jetzt noch nie das Rauchen angefangen.
Ja. Das war also aber hätte ja sein können, dass du dann denkst, so jetzt probiere ich alles aus und mir ist alles scheißegal.
Also ich habe auch Sachen ausprobiert, so ist es nicht. Ja. Aber sehr viel bewusster und sehr viel entschiedener, nie aus Gruppenzwang, weil es war auch, also einer der Vorteile, es gibt auch Vorteile meiner Kindheit. Zum Beispiel, ich glaube, man kann mich überall aussetzen und ich komme klar, weil ich immer wieder, ne, das hat auch geholfen, als ich nach Amerika gegangen bin.
Ja.
Aber es war auch, ich musste so oft debattieren und kämpfen. Also ich war ja in weltlichen Schulen, da wurde getrunken, da wurde geraucht. Ich musste immer lernen, dazustehen, zu sagen, ich rauche nicht, ich trinke nicht und finde es auch Quatsch, dass ihr das jetzt von mir einfordert, dass ich dann später nie diesen Impuls kannte, einfach nur, weil die anderen was machen, es zu machen. Ich musste es selber wirklich wollen und spannend finden. Das ist bis heute so. Also ich trinke heute auch mal Alkohol, aber es ist nie einfach so, weil es gerade da ist, sondern immer so, nee, heute trinke ich mal Alkohol. Das ist immer eine Entscheidung.
Ja.
Und das ist, glaube ich, einer der positiven Aspekte dieser Entwicklung gewesen, dass ich halt in diesen schwierigen Phasen, wo man Gruppenzwang stark erlebt, das noch stärkere hatte mit dem Glauben, der mich da davon geholfen hat, jetzt mir mit 16 schon auf dem Land, du weißt, wie es da manchmal ist, die Gehirnzellen wegzusaufen. Also.
Hast du dann so Ende der 90er die langen Haare? Du hattest nämlich irgendwann lange Haare.
Ich hatte sehr lange.
Du warst so ein Metal-Nerd.
Genau. ich hatte dann, bis die Heimratsecken kamen, habe ich lange Haare gehabt. Ja.
Aber du bist tatsächlich nicht nur auf Rockmusik abonniert, sondern du widmest dich gerade dann auch dem deutschsprachigen Hip-Hop, als der dann Anfang der 90er aufkommt. Und fängst an, alles wie blöd zu sammeln auch, sagst du.
Genau, ich habe so eine kranke Ader, dass ich oft so in so Deep Dives, heißt es heute, früher gab es da kein Wort für, dass wenn ich irgendwas spannend finde, manchmal kann es so ein Fetzen sein, dass ich dann anfange, mich dafür zu interessieren und dann lasse ich es nicht irgendwie bei einem kleinen Ansatz, sondern recherchiere ich, dann kaufe ich den Backkatalog und so. Und es gab damals, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißen, aber der ganz frühe deutschsprachige Hip-Hop war so klein und übersichtlich, so mit Advanced Chemistry und so diese Zeit, Phase 5 und so, ich weiß nicht, ob du die alle kennst.
Und gerade mit der Connection nach Frankfurt bietet sich das
auch an. So, da gab es so gedruckte Fanzines, wo tatsächlich noch immer wieder alle Veröffentlichungen listenartig aufgeführt. Das heißt, es gab eine Liste von allen deutschsprachigen Hip-Hop-Veröffentlichungen in diesen Fanzines. Ja. Und das war so auch kurz vor der Jetzt geht's ab von Fantastischen Vier. Ne? Ja. Also so diese Zeit. Und dann habe ich wirklich versucht, die alle zu haben, weil ich so einen Komplettisten-Irrsinn hatte. Und da habe ich dann tatsächlich das, fand ich wahnsinnig spannend. Ich fand den Wortwitz spannend. Wie gesagt, man kriegt mich oft über den Humor auch. So wird es den Ärzten gelungen, ist es auch den Fanta 4 gelungen. Ich finde bis heute die Jetzt geht ab mega lustig und sympathisch. Und das ging eine ganze Weile so. Ich habe auch dann nochmal, als Agro Berlin kam, nochmal so eine zweite Phase gehabt, wo ich das auf einmal wahnsinnig spannend fand, so als Kontrapunkt. Das ist das andere, man kriegt mich mit Humor, aber man kriegt mich manchmal auch mit radikaler, rotziger Härte. So, ne? Und Agro Berlin war einfach so asozial, dass es auch irgendwie spannend war. Und dann, auf die Art kamen auch meine Filme mit Thomas D. und Sido zustande, weil ich halt sehr früh da sehr begeistert. Ich meine, es gibt einen Satz von Sido in einem frühen, da war ich in Hollywood schon.
Ja.
Es gibt ein Sido-Album, wo er singt, ich fick mich von Fotze zu Fotze durchs Land. Also wirklich... Und für jemand, der brav aufgehört, also das war, und ich war, ich konnte in Amerika, da ist ja mit Language ist super streng eigentlich, ne? Mit, die piept mir alles und so. Mhm. Und ich konnte halt, weil Sido Deutsch rappt, laut im Cabrio mit nichtsahnenden Großmüttern neben mir diese Texte hören, das war einfach irre.
Ja, du lebst irgendwann in den Nullerjahren eine Weile in
2005 bis 2008 habe ich in L.A. gewohnt.
Genau, und da entsteht dann auch dein Hollywood-Debüt Case 39. Und Pandora, den drehst du in Portland, Oregon.
Der spielt in Portland, Oregon.
Der spielt sogar da. Aber ihr habt auch gedreht
haben
da,
wir
oder
da nicht. Wir haben tatsächlich in Vancouver und in L.A. gedreht.
Ah, okay. Als Drehort stand bei imdb.com.
Ja, wir Portland kennzeichnen. Also das ist es, ne? Wir haben erzählt, dass es Portland ist.
Ja.
Aber Portland ist auch ganz nah an Vancouver. Ja. Also man kann tatsächlich mit dem Auto direkt rüberfahren nach Portland.
Das stimmt. Und in Vancouver wird ja alles gedreht, weil es viel günstiger ist.
Genau, es sollte nicht in Vancouver spielen, sondern in Amerika, weil es ein amerikanischer Film ist.
Ja.
Und welche Stadt kann man erzählen, wenn man in Vancouver dreht? Portland.
Ja. Ah, okay. Kannst du da in Anführungsstrichen Rockstar-Luft schnuppern? Also ich meine.
Wegen Seattle?
Und auch halt Los Angeles. Ich meine, ist ja halt schon ein prominentes Pflaster und so. Saugst du da alles auf und schmeißt dich ins Nachtleben und lernst im Zweifel Perry Farrell kennen oder ich weiß es nicht.
Also
oder Red Hot Chili Peppers, keine Ahnung.
Nee, also ich hab tatsächlich eher so als fünftes Rad am Wagen dann mal so mit am Tisch, aber es hat nicht zu so Gesprächen geführt. Aber es ist tatsächlich, viele Rockstars, die da leben, treten ja dann auch mal spontan auf, gar nicht als Konzert, sondern gehen irgendwie House of Blues und springen irgendwie an die Bühne. Aber ich habe tatsächlich das dann konnte da nicht so eintauchen, weil ich wirklich da war, um meine Karriere da voranzutreiben. Und wirklich, ich habe jeden Tag morgens um 9 das erste Meeting gehabt und ich war da eher brav. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die ich damit verbinde. Zum Beispiel, ich habe Peaches das erste Mal in Berlin gesehen und fand sie großartig, aber ich war mal in L.A. bei einem Peaches-Konzert. Und da war die ganze Gay West Hollywood Scene und er ist völlig freigedreht. Also es war wirklich so ein durchgedrehter, ekstatischer Sündenfuhl. Das habe ich in Deutschland, obwohl wir ja in Berlin hier, keine Ahnung, das KitKat Club und sonst was haben. Also es war wirklich irre. Also Peaches Live in Hollywood war wirklich ein Ausnahmekonzert für mich. Ja.
Du bist jemand, du hast es gerade schon erwähnt, der sich gerne kopfüber in Themen stürzt und sich dann durch und durch mit bestimmten Bands oder KünstlerInnen auseinandersetzt. Und das können sowohl Zara Leander als auch Marlene Dietrich sein oder eben The Kings. Und das hast du vorhin schon gesagt, du nennst die Sachen Deep Dive oder keine Ahnung, man kann ja auch sagen, irgendwie into the Rabbit Hole oder so.
Kurzfristige Obsession.
Und da frage ich mich, ob das manchmal auch gebunden ist an etwaige Filmprojekte. Also kreierst du dir dann manchmal zum Beispiel so eine Art Art musikalisches Moodboard im Kopf und setzt dich dann auch durch die KünstlerInnen oder die Band mit einer bestimmten Epoche auseinander, die du dann später auf Celluloid bannst?
Also es ist tatsächlich nicht üblich für mich, dass das was miteinander zu tun hat, sondern ich finde das fast ein bisschen unschuldiger. Also wenn ich Musik für mich entdecke, eine neue Richtung oder einen neuen Künstler und dann da obsessiv alles suche, was der gemacht hat. Ich bin auch so jemand, der manchmal Bandmitgliedern folgt. Mhm. Also wo ich sage, okay, die Band hat sich aufgelöst, was machen die denn alle jetzt? Ja. Und dann kaufe ich mir was, wo man kaum was drüber findet, nur weil das jetzt das Solo-Projekt ist oder so. Also all das ist immer erstmal losgelöst von Filmen komplett. Mhm. Und es ist eher andersrum, dass wenn ich dann ein Filmprojekt anfange, dass ich dann in meine Sammlung gehe. Ich bin jemand, der bis heute alles kauft. Mhm. Also ich habe kein Spotify und muss immer wegdrücken bei Apple, weil die mir immer Music andrehen wollen. Ja. Oder Prime sagt immer, sie nutzen gar nicht unseren Streaming-Service. Aber ich genieße das mehr so eine Verbindung und so eine intensive Auseinandersetzung und als so eine Playlist im Hintergrund.
Ja.
Aber ich schaffe mir dann Playlists zu einem Filmprojekt, meistens wenn ich schreibe, weil ich schreibe ja auch meine Projekte sehr oft. Und dann kann sein, oder es kommt sehr oft vor, dass ich dann so am Anfang des Schreibens sage, okay, was ist denn der Soundtrack? Was würdest du denn machen? Das ist sehr selten dann der auch später wird. Es geht eher ums Schreiben. Und dann habe ich Playlists, 30, 40 Songs für ein Projekt. Das dauert dann manchmal 5, 6 Tage. Also es geht auch nicht mal so eben, ne? Und finde ich dann schon inspirierend, die Musik. Aber es ist selten, dass ich jetzt über ein Projekt zu einer Musik komme. Es gab mal ein Projekt, da habe ich ein Drehbuch geschrieben über Klaus Nomi. Den kannte ich vorher nicht. Das war wirklich ein Job erstmal. Und dann bin ich da eingestiegen und dann habe ich so das ganze Umfeld von New York, von diesem verrückten Zeitalter, kurz bevor AIDS dann kam und alles genommen hat, damit mich auseinandergesetzt. Und das war so ein Deep Dive, der wirklich mit einem Projekt zu tun hatte. Aber das war auch ganz konkret ein Musiker, dessen Leben verfilmt werden soll.
Aber dein Kings Deep Dive, der hat jetzt nichts zu tun.
Nee, das ist völlig irre. Ich denke auf einmal, Alter, die haben irgendwie 20 Alben gemacht, mega Band. Wie kannst du da so einen Blindspot haben? Ja. Da hatte ich einen richtigen Blindspot. Kannte viele Songs, aber ich hatte nicht die Alben und so. Und dann macht man ja oft richtig platt. Erstmal kauft man sich ein Best-of oder sowas, ne? Oder eine Platte, wo die Kritiker sich über alle einig sind, dass das die tolle Platte ist. Und dann sagst du, mega geil, finde ich voll cool. Und jetzt kaufe ich mir die kontroversen Platten, die nicht alle geil finden. Und ganz oft ist es dann so, wenn man so den zeitlichen Abstand hat, dass das manchmal die befriedigenden Alben sogar sind. Und was ich nicht so habe, ist, das habe ich beim Film aber auch, wo ich mich auskenne, aber mir geht es bei Musik, wo ich mich nicht auch auskenne, auch so, dass ich nicht das mag, diese historische Einordnung, dass etwas nicht mehr relevant ist oder dass der Sound plötzlich so wie von vor 10 Jahren klingt. Oder das kann ich gar nicht nachvollziehen. Mhm. Also ich kann was hören aus den 20er Jahren, aus den 50er Jahren, aus den 70ern und ich habe überhaupt gar keinen, ich sag mal negativ gesagt, Gespür, positiv würde ich es als Offenheit bezeichnen, dafür, dass das jetzt irgendwie veraltet ist oder so, sondern es hat seinen Time and Place, wo das hingehört. Und in der richtigen Stimmung will man auch manchmal genau das.
Ja.
Also ich zum Beispiel diese Hi-Fi-Zeit der 80er, wo der Pop wahnsinnig ausproduziert war, das hat seine Berechtigung auch heute noch. Und ich finde es fast schade, dass es niemanden gibt, der das noch so klingen lässt. Ne? Also außer als One-Off in irgendeiner Single oder so.
Ja. Ich dachte erst, dass du dich mit den Kings eventuell auseinandergesetzt hast, um so ein Feeling zu bekommen für deinen 2013er Film Banklady, weil der ja auch eben in den 60ern spielt. In dem Film, da macht eine Bremer Oldschool-Beatband mit namens Cool Jerks.
Ja.
Die haben schon mal in meinem Kinderzimmer gebannt.
Ah ja.
Nachdem sie in meiner Heimatstadt tatsächlich aufgetreten sind. Wie sind die in deinem Film gelandet?
Oh, das war bestimmt erstmal irgendwie sowas wie The Kings da als Arbeitsgrundlage angelegt. Da hast du schon recht, aber jetzt nicht irgendwie mit einem Deep Dive.
Ja.
Das war wirklich, das ist jetzt auch schon lange her, aber das war wirklich eine richtige Recherche. Also wer macht sowas noch? Wer kann das spielen?
Ja.
Es war ja auch gefragt, dass sie dann wirklich auch live spielen.
Ja.
Ne? Und das haben die super gemacht.
Ist ein schlimmes Wort, aber die sind wirklich sehr authentisch tatsächlich.
Genau. Also man denkt, man guckt gerade eine historische Szene, wenn man die sieht. Musik.
Ja, genau.
Ja. Nee, die kenne ich, die waren auch ganz toll und nett in der Zusammenarbeit, haben mich sehr glücklich gemacht mit ihrem Act, den sie da performt haben. Leider ja, ist ja sehr kurz im Film, aber der Drehtag war nicht so kurz und die haben immer wieder, ich weiß gar nicht, 5-6 Stunden lang da das Stück gespielt, also haben und nicht eine Sekunde nachgelassen an Druck und Energie.
Du bist jemand, das habe ich jetzt festgestellt, der gerne auf Konzerte geht und auch gerne mal in Clubs geht und dann alles aufsaugt. Mhm. Bist du auch jemand, der sich bei Konzerten am Merch T-Shirts kauft?
Ja.
Denn ich habe dich schon zweimal auf dem roten Teppich mit unterschiedlichen Motorhead-T-Shirts gesehen. Aha. Und bei deinen Dreharbeiten zu Pandorum, da hast du ein Queens of the Stone Age T-Shirt an.
Ja. Ja, das sind alles live erstandene T-Shirts. Ja. Ich habe auch ganz lange Sonic Youth Washing Machine am Set getragen. Da gibt es ganz viele Fotos von mir. Ich kauf tatsächlich gern T-Shirt-Merch, weil ich modisch mich da einfach zu Hause fühle. Also ich habe einfach das Gefühl, ja klar, wenn es da ein geiles Shirt gibt von der Band, das hat so eine, ist nicht ganz klar reproduzierbar. Ja. Klar gibt's Nachdrucke, aber es verbindet man mit einem Erlebnis und wenn es cool ist. Ich habe aber auch schon mir T-Shirts nicht gekauft, wenn ich die Band geil fand, aber das Shirt nicht. Also es hat immer auch einen modischen Aspekt. Es ist nicht einfach so, dass ich war jetzt hier, ich muss mir das Shirt, also ich gehe mal hin, gucke, okay, haben die was mir passt und wird jetzt auch immer seltener, dass ich dann zum Shirt greife. Es muss auch geil sein. Ja.
Aus irgendeinem Grund hast du ein paar Jahre lang eine Band gemanagt.
Aus irgendeinem Grund,
ja. Michelle Resounds mit der Sängerin Maike Rosa Vogel. Und die Band, die ist 2002 gleich auf zwei CDs vertreten, die dem Visions-Magazin beilegen, und zwar Support the Unexplored. Wie kommt es, dass du da involviert warst?
Also das hat mein erster Film, da habe ich einen Komponisten für gewonnen und eigentlich fast zum Komponisten gemacht, nämlich jemand, der so ein Keller-Garagenmusiker war, Krankenpfleger-Ausbildung gemacht hat, also ganz klar was Musikfremdes. Den hat mir so, wenn man irgendwas Künstlerisches macht und man ist aber noch nirgendwo oder kennt niemanden, dann passiert es ganz oft, dass man so zusammengebracht wird. Irgendwer sagt, ja, du musst mal mit dem reden, der macht irgendwie geile Musik oder so. Ne? Und normalerweise ist es alles nett fürs Dorfniveau, aber es ist nicht richtig gut. Es ist gut, so wie alle sagen, du musst zum Fernsehen, du bist so witzig. Und wenn dann so jemand plötzlich wirklich im Fernsehen ist, sehen wir alle, wo das hinführt. Und da bin ich mit relativ geringer Erwartungshaltung in dieses Meeting gegangen von einer Freundin, die auch Krankenpflegeausbildung gemacht hat. Entschuldigung, ich muss das mal hier kurz wegmachen. Das hat mich umgehauen, was der gezeigt hat. Das war der Michel Britsch. Und der Michel Britsch hat dann meine Filmmusik gemacht für Curiosity. Sehr, sehr, sehr intensive Zusammenarbeit. Wir haben ganz viel über Musik geredet, ganz viel ausprobiert. Sind da wirklich, ohne dass ich mich als Musiker da bezeichnen will, aber war nie so dicht an Musikentstehen beteiligt wie in diesen ersten Filmen. Das war bei Antikörper noch intensiver sogar. Und ich habe den Michel dann, der ist ein ganz seltsames Original, also man könnte es auch als Kauz bezeichnen, der hat immer wieder so Anfälle, dass er allen weltlichen Besitz los wird, einen Rucksack packt und nach Norwegen geht oder so. Also er ist sehr besonders und speziell und auch spannend und wahnsinnig kreativ, also wirklich fast irre. Aber er ist jetzt nicht der Beste, um sich zu promoten, Meetings wahrzunehmen, Verträge zu gestalten oder sonst was, sondern er ist wirklich zu 100% künstlerischer Mensch. Er hat zum Beispiel auch einen Monat vor Abschluss der Ausbildung die abgebrochen. Also so irrationale Sachen, die man so als er ist sich da ganz treu und ganz authentisch, aber er ist für, sag ich mal, so jemanden, der in die normale soziale Gesellschaft reingefressen hat und sich das auch akzeptiert, ist er schon ein bisschen ein Außenseiter. Und ich bin dann, damit das überhaupt funktioniert, sein Agent geworden. Also ich musste dann selbst die Filmdeals für ihn machen und war dann wirklich sein Agent, einfach weil er keinen hatte und weil das auch gar nicht so leicht war und er gar nichts damit zu tun haben wollte. Und eine meiner größeren Leistungen war, tatsächlich nach Hollywood auch zu holen. Mhm. Er hat ja Case 29 auch gemacht. Mhm. Pandorum auch. Und hat dann da wirklich auf der Clint Eastwood Stage auf dem Warner Brothers Lot ein 80-köpfiges Orchester hat seine Musik gespielt, wo mir auch echt Tränen in den Augen standen. Ne? Denn wenn du jemanden in Wiesbaden im Krankenhaus kennenlernst und plötzlich ist er wirklich angekommen, das war ganz groß. Und er hatte aber auch immer Bandprojekte. Ja. Und ein Bandprojekt war mit Maike Rosa Vogel zusammen. dieses Michelle Sounds und ich fand es umwerfend, spannenden, progressive Popmusik. Ja. Da hat sie auch noch auf Englisch gesungen. Aha. Ganz, ganz originell und speziell und besonders und hab gedacht, das kann nicht sein, dass nur ich das höre, das muss irgendwie rauskommen. Und dann habe ich auch die Band eine Weile gemanagt und Spoiler Alert, kennt keiner die Band heute, ja, ne? Also so gut war ich auch wieder nicht. Ja. Aber immerhin habe ich es geschafft, dass zum Beispiel die Visions uns ernst genommen hat und auf zwei Samplern Support hat. Und wir sind auch, ich weiß nicht mehr, wie das, ich glaube, es war das Bizarre Festival, kann es sein?
Ich glaube ja, da gab es so eine Newcomer-Stage.
Da gab es eine Newcomer-Stage.
In so einem Hangar, genau. Glaube ich, ja.
Genau, und da sind sie da auch aufgetreten und so. Also es war für mich, ich höre die Platten heute noch. Also ich finde die nach wie vor toll. Ja. Hab mich auch, aber ich kenne, also wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Maikes Platten kaufe ich mir jetzt ganz normal im Laden. Ja. Es gab mit Charlie Hübner einen Film letztes Jahr, Mittagsstunde hieß der, wo sie alle Songs gemacht hat. Da habe ich mich auch gefreut. Aber es ist halt durch die Beziehung, ich höre eine halbe Silbe und weiß, Maike hat das gemacht. Ja. Wusste ich vorher nicht, hat mich unerwartet im Kino überrascht. Ja.
Liebe Christian, ich danke dir herzlich für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder einfach neugierig seid, wie ich mit welchem meiner Gäste in was für einer Situation gesprochen habe, solltet ihr den Instagram-Kanal des Visions oder Mint Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp. Sehr gerne auch alle drei. Bleibt gesund und dem Podcast treu und dann hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens. Euer Jan Schwarzkamp.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.